Wir nehmen bitte unsere Bibeln und schlagen sie auf zum Propheten Jesaja, Kapitel 53. Der Prophet Jesaja hat hier in, ganz besonders in diesem Kapitel, einen Blick in die Zukunft getan. Und ich habe noch einmal schnell nachgeschaut und man sagt, dass er dieses etwa 700 Jahre vor dem eigentlichen Geschehen aufgeschrieben hat. Verstehst du, wir wissen nicht mal, was morgen ist oder nächste Woche. Aber hier hat Gott ihm einen Blick gegeben in die Zukunft. 700 Jahre vorher. Es ist ja nicht das einzigste Kapitel. Man hat berechnet, dass das Alte Testament 318 ganz spezifische Verheißungen enthält auf Jesus Christus, die sich alle in ihm erfüllt haben. Du. Und da gibt's doch noch Leute, die meinen, die Bibel wäre ein überholtes Buch. Die meinen, die Bibel wäre bedeutungslos. Nenne mir ein anderes Buch, das 318 Verheißungen spezifisch auf eine Person enthält, die sich nach 700 Jahren erfüllt haben. Gibt's keins. Und ich kann so richtig mitfühlen, wenn der Liederdichter schreibt, oh, ich lieb die heilige Bibel. Es gibt kein Buch wie die Bibel. Und darum sollten wir auch die Bibel immer wieder lesen. Mehr als andere Bücher, von denen es ja so viele gibt. Er spricht jetzt hier in Vers 11 und 12 von dem Lohn, der dem Heiland zuteil werden soll. Für das, was er für uns getan hat. Der Heiland hatte ja schon vorher zu seinen Jüngern gesprochen und ab und zu mal so eine Andeutung gegeben. Ich werde die Verse nochmal zitieren. Er sagte zum Beispiel auf sich selbst bezogen, er sagte, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verklärt werde. Johannes 12, Vers 24 jetzt. Also des Menschensohn soll verklärt werden. Er bezieht das jetzt auf sich. Und im nächsten Vers, Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte, sagt er. Das haben die Jünger alles nicht verstanden. Das lag alles in der Zukunft. Aber er wollte den Jüngern nur zeigen, es ist der Weg, den ich zu gehen habe. Aber wartet, sagt er, jetzt mit meinen Worten, wartet nur, bis das Weizenkorn erstorben ist. Wartet nur, was dann kommen wird. Früchte, sagt er. Oder Johannes 12, Vers 32. Da sagt er, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte er aber zu deuten, welches Todes er sterben würde. Erst das Ersterben, erst das Kreuz und dann der herrliche Lohn. Das war der Weg, den Jesus ging. Und es ist überhaupt nicht schwer zu begreifen, als Petrus einmal zu Jesus kam und nachdem Jesus von seinem kommenden Tode gesprochen hatte, und dann wehrte Petrus ihm, sagte, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Nein, er schiebt den Petrus zur Seite. In dem Sinne, aus dem Wege, Petrus! Erst das Kreuz und dann der Lohn. Und ich denke, nachher hat Petrus das nur zu gut verstanden, was Jesus gemeint hat. In Vers 11, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Bleiben wir hier stehen. Das müssen wir ja einmal aus höherer Warte sehen. Wir müssen das Gesamtbild betrachten. Das Gesamtbild ist in den vorigen 10 Versen beschrieben. Dort ist nämlich die Rede von einem, der unschuldig leidet, der unschuldig verraten ist, der unschuldig geschlagen wird, den man unschuldig ans Kreuz nagelt. Und all dieses musste über den Heiland ergehen. In Vers 8 haben wir betrachtet, er wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Das heißt, die normale Lebensspanne ist 70, 80 Jahre, aber er wurde einfach aus dem Lande der Lebendigen weggerissen mit seinen circa 33 Jahren. Sieh, das ist jetzt das Gesamtbild. Und jetzt mehr zusammenfassend, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, bezieht sich auf den gesamten Inhalt des Kapitels. Will hervorheben die Kosten des gesamten Geschehens. Du, horch mal, es will uns zeigen, was es den Heiland gekostet hat, dass wir heute sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, will uns vor Augen führen, den Wert dieser Erlösung. Es ist Petrus, in dem bekannten Vers, 1. Petri 1, 18, 19, er sagt, ihr wisset, sagt er, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise. Und auch er will den Leuten jetzt einmal zeigen, horch doch mal, Silber und Gold reichten nicht aus, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen, um uns freizusprechen. Nein, alles Silber und alles Gold dieser Erde würde nicht zureichen, uns zu erkaufen. Aber dann fügt Petrus hinzu, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und Jesaja nennt das hier, dass seine Seele gearbeitet hat. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, von der Mühsal seiner Seele. Bruns hat übersetzt, nach der mühevollen Arbeit seiner Seele. Und ich habe noch einmal das griechische Wort nachgeschaut. Und der Schreiber behauptet, alle unsere Übersetzungen sind mangelhaft in der Übersetzung. Er schreibt, das Wort, das Luther hier mit gearbeitet oder andere mit Mühsal übersetzt haben, gibt eigentlich nur einen Bruchteil zu verstehen von dem, was in dem Wort wirklich enthalten ist. Durch Übersetzung geht manchmal manches verloren. Er schreibt, es hat eigentlich dieses Wort eine zweifache Bedeutung. Erstens, es schildert die Arbeit unter den allerschwersten Bedingungen. Es schildert ein Abmühen, ein Hergeben von allen Kräften und allem, was zur Verfügung steht. Und zweitens, liegt in diesem Wort enthalten der Schmerz bei einer Geburt, wenn ein Kind zur Welt kommt. Arbeit, Mühsal, Schmerzen, Aufopferung. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat. dass wir wissen, wenn wir hier auf Erden unsere Augen zumachen und dann in den Himmel kommen, ist zurückzuführen auf dieses Geschehen hier. Das müssen wir uns einmal überlegen, vergegenwärtigen, nachdenken, dass ich Heil habe, dass ich Vergebung meiner Sünden habe, dass ich erlöst bin, dass ich einen Heiland habe, dass ich einen Vater habe, dass mein Leben ein Ziel hat, aus einem einzigsten Grunde, weil er gearbeitet hat. Wir haben als Kinder in der Sonntagsschule ein Lied gesungen, vielleicht kennst du das auch, und das geht ungefähr so. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum. Ist mir als Kind nie so groß geworden. Aber das Lied kam mir ein. Warum? Weißt du warum? Weil Jesus in den Riss getreten ist. Weil er alles gegeben hat. Und in diesem Kapitel nimmt uns ja der Prophet Jesaja eigentlich von dem Anfang des Geschehens und führt uns hin bis nach Golgatha, und Ostern haben wir gesehen, er wird in die Länge leben. So in diesem Kapitel schildert er uns den gesamten Heilsplan unseres Gottes. Man könnte auch sagen, Evangelium in Miniaturform. Hier ist alles drinne, alles enthalten. Der Philipperbriefschreiber im 2. Kapitel schildert uns, nur um uns mal zu zeigen, wenn wir jetzt lesen, seine Seele hat gearbeitet, damit wir auch sehen, was in diesem gearbeitet alles enthalten ist. Zum Beispiel Philipper 2, Vers 6. Hier ist die Rede von Christus, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch, an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Verstehen wir das? Seine Seele hat gearbeitet. Er hat alles gegeben. Ach, wir wissen von Gethsemane, wie er dort rang, einmal betete und zweimal und zum dritten Mal dieselben Worte sprach. Verstehen wir das? Er hat gearbeitet unter größten Strapazen, Mühen, Schmerzen. Alles ist in diesem einen Wort eingeschlossen, gearbeitet. Weißt du, wenn wir Jesaja Kapitel 43 mal aufschlagen, Jesaja 43, da lese ich uns mal aus dem 24. Vers den letzten Teil, den letzten Satz. In den meisten Bibeln ist der fett gedruckt. Horch mal, was hier der Herr spricht. Er sagt, ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Wenn man jetzt dieses einmal im Kontext hier betrachtet, Vers 23, hier kommen jetzt einige Sünden, die er auflistet. Mir hast du nicht gebracht, Schafe deines Brandopfers, noch mich geehrt mit deinen Opfern. Mich hat deines Dienstes nicht gelüstet im Speisopfer, habe auch nicht Lust an deine Arbeit im Weihrauch. Mir hast du nicht um Geld Kalmus gekauft, mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gesättigt. Verstehst du? Er schildert jetzt dem Volke und zeigt ihnen die Liste ihrer Verfehlungen. Und er sagt, mein Volk, das sind jetzt eure Übertretungen. Und sagt, mir hast du Mühe gemacht und Arbeit mit den ganzen Übertretungen. Er sagt jetzt, zwischen den Zeilen gelesen, meint ihr, dass die Übertretungen so einfach an mir vorüberziehen? Nein, sagt er, Arbeit und Mühe ist es für mich. Was meinst du, wenn wir beim Income Tax ausfüllen und nicht ehrlich sind, ob nicht der Herr auch sagen muss, mir hast du Mühe gemacht, deinen Übertretungen? Oder wenn wir bei der Prüfung in der Schule mogeln, Arbeit und Mühe dem Herrn gemacht, wenn wir in Freundschaft mit der Welt leben, vielleicht denken wir gar nicht daran, aber der Herr spricht und sagt, Mühe und Arbeit hast du mir gemacht mit deinen Übertretungen. Wenn wir die Eltern belügen, wenn wir in Gedanken sündigen, wenn wir über den Nächsten reden, spricht der Herr. Ja, sagt er, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Aber jetzt kommt Vers 25. Ich, sagt er, ich, zweimal ich, tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Ja, du hast mir Mühe und Arbeit gemacht, aber weil seine Seele gearbeitet hat, kann er sagen, ich, sagt er, tilge deine Übertretungen um meinetwillen, weil er die Schuld und Strafe auf sich genommen hat, kann er das sagen? Sieh mal, das ist der Lohn, der aus dem gesamten Geschehen kommt. Und weißt du, wenn du nächstes Mal in einer Versuchung stehst, in eine Sünde einzuwilligen, denk einmal dran. Deine Sünden, unsere Sünden, machen ihm Mühe und Arbeit. Aber Jesus hatte gesagt, wo es erstirbt, das Weizenkorn, so bringt es viele Früchte. Und denk einmal daran, wenn in diesem Wort gearbeitet, auch das Wort enthalten ist von dem Schmerz einer Geburt. Die Qualen, der Schmerz und dann die große Freude. Eine Freude, die den Schmerz verdrängt. Eine Freude, die eine Mutter und auch ein Vater danach haben, überwiegt den Schmerz. Habe ich das richtig gesagt? So ist es auch bei Jesus. Es war ein Weg, ein schwerer Weg vor ihm. Wie sagte er zu seinen Jüngern einmal, wie ist mir so bange? Aber darum, sagt er, bin ich in diese Stunde gekommen. Das war der Plan, das war der Weg. Aber jetzt hier, da Vers 11, Jesaja 53, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und Freude haben? Was ist denn das für eine Lust, die er hier sieht? Was ist denn das für eine Freude, die er haben wird, jetzt, nachdem seine Seele dieses alles durchgegangen ist? Ach, in Vers 10 haben wir gelesen, der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben. Das haben wir betrachtet. Und da haben wir gesagt, das sind die Menschen, die ihm dienen werden. Es ist ein Zitat auch aus dem 22. Psalm, wo es heißt, er wird einen Samen haben, der ihm dient. Und weißt du was? Die Kinder Gottes, die er erkauft und erlöst hat, die er durch sein teures Blut erworben hat, die Menschen, die ihm dienen, die sind seine Lust und sie sind seine Freude. Und an diesen Menschen hat er all sein Wohlgefallen. Und weißt du, der Schmerz und die Arbeit und die Mühsal und der Kampf treten alle in den Hintergrund, wenn der Heiland auf seine Kinder schaut und sie sieht, Männer und Frauen und Junge und Alte und Knaben und Mädchen, und sie kommen und ihr Leben dem Heiland schenken. Oh, da hat er seine Lust und seine Freude. Ich musste an den Vers denken, als der Heiland einmal sagte, dass Freude sein wird im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und weißt du, wenn der Heiland auf die Erde schaut und all die Menschen sieht, ob sie jetzt schwarz oder weiß oder gelb oder braun sind, und er auf die Menschen schaut und sie sieht, wie sie ihm dienen und sie zusammenkommen und ihre Hände falten, dann wird er den Vater, darf ich das mal einfach so bildlich sagen, er wird den Vater im Himmel anschauen und er wird sagen, Vater, es hat sich doch alles gelohnt, was wir gemacht haben. Er hat seine Lust und Freude an uns. Und ich sehe eigentlich hier, dass es ist ja Gott, der durch den Propheten Jesaja zu uns und spricht, dass er uns sein Herz öffnet, der Vater. Und er lässt uns einmal in sein Herz hineinblicken und er zeigt uns einmal, was ihm Lust bereitet. Er zeigt uns einmal, wo er Entzückung findet. Nämlich da, wo Menschen errettet werden und da, wo Menschen ihm dienen und da, wo Menschen seinen Willen tun. Oh, er sieht auf dieses gesamte Werk, das er begonnen hat. Schlag mal auf Kapitel 2, Propheten Jesaja, auch auf die Zukunft ausgerichtet. Und da heißt es so, Jesaja Kapitel 2, und ich denke, dass dies seine Lust und seine Freude ist und seine Entzückung, wenn der Vater im Himmel auf uns Menschen niederschaut. Hör ich mal, was es hier heißt, auch bezogen auf das Erlösungswerk des Heilandes. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazulaufen. Und viele Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Ach, wir könnten noch so viel anführen. Aber er sagt, der Berg des Herrn, das neue Jerusalem, der Berg Zion, die Gemeinde unseres Gottes, zu der ja alle Erlösten gehören. Und wenn er jetzt herabschaut und sieht, dass dieser Berg höher ist als alle Berge, weit hoch erhaben, steht er da. Wird er nicht seine Lust haben an diesem Bilde, seine Freude und das Schöne, wir mit dabei? Bei dieser Schar der Bluterkauften, Glied der Gemeinde Gottes hineingeboren, nicht durch Menschen aufgenommen oder dergleichen, sondern allein aus dem Geiste Gottes wiedergeboren, hineingeboren in das Volk Gottes. Oh, meine lieben Geschwister, welch ein Bild. Er wird seine Lust sehen. Und jetzt möchte ich dich einmal fragen, mein lieber Bruder und liebe Schwester, wenn der Heiland, der so gearbeitet hat, unter Mühe und Schmerzen, unter Einsetzung seines Lebens, das er dahin gegeben hat, sag einmal, wenn er auf mich und dich persönlich schaut, kann er auch an uns seine Lust noch haben, seine Freude? Kann er auch zum Vater sagen, Vater, schau mal, wie sie mir dienen. Ach, wie müssen wir eigentlich leben, dass er seine Lust an uns haben kann? Es wurde mir so groß. Und dieser Vorsatz sollte doch im Herzen eines jeden Kindes Gottes sein, besonders heute, nachdem wir dieses betrachtet haben, dass wir heimgehen und diesen Wunsch und dieses Sehnen mitnehmen und dass wir doch dann auch so leben und sagen, ach, ich möchte doch so mein Leben ausrichten, dass der Herr Jesus, mein Heiland, doch Lust an, also es würde uns doch ferne liegen, irgendwie auch nur eine Veranlassung zu geben, ihn zu betrüben. Oder vielleicht ihn traurig zu stimmen. Oder vielleicht, dass er sich von uns abwenden müsste. Nein, meine lieben Geschwister, er soll doch auch an uns seine Lust sehen. Er soll sich erfreuen. Er soll doch an uns sehen, es war nicht umsonst, dass ich gestorben bin. Darum geht es ja. Ach, man könnte so vieles anführen, worüber er sich freut. Aber weißt du, das lasse ich mal bei dir, mal darüber nachzudenken. Worüber würde sich der Heiland wohl freuen, wenn er auf uns schaut? Ich muss an einen Mann aus dem Alten Testament denken, der Gott viel Freude bereitet hat. So viel Freude, dass Gott einmal zum Feind gesagt hat, und diesen Mann sozusagen präsentiert hat. Und er sagte, hast du nicht Acht gehabt, meinen Knecht Hiob? Hast du ihn nicht gesehen? Und es scheint so zwischen den Zeilen, als wollte er sagen, hast du ihn nicht gesehen, der meine ganze Freude ist? Der meine Lust ist, wie er mir dient? Und wie heißt es da? Es ist seinesgleichen nicht im Lande, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Würdest du nicht auch wollen, so ein Mensch sein, dass Gott herabschaut auf uns und sich freuen kann? Ach, dann heißt es hier, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Noch einmal bringt der Prophet Jesaja den Gedanken hier rein. Es geht um Jesus. Und er sagt, durch seine Erkenntnis, besser wäre gesagt, dadurch, dass wir ihn erkennen, werden wir gerecht gemacht. Das wäre besser gesagt, dass wir ihn erkennen. Jesus sagt, Johannes 17,3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, was? Erkennen, sagt er. Erkennen. Jesus sagte, nein, entschuldigt, im Gespräch mit der Samariterin, die ging ja dann vom Jakobsbrunnen in die Stadt, erklärte den Leuten, was geschehen ist. Und dann heißt es Johannes 4, Vers 42. Das Volk, die Bewohner der Stadt, sprachen jetzt zu dieser Frau. Hör ich mal, was sie sagten. Wir glauben nun hinfort nicht um deiner Rede willen. Wir haben selber gehört und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie sagt Jesaja? durch seine Erkenntnis, durch das Erkennen, dass er Jesus ist, Gottes Sohn. Die Jünger, als der Heiland sie einmal fragte, ob sie auch weggehen wollten nach Johannes 6, 69, dann sagten sie und schauten ihm ins Angesicht, ganz schlicht und einfach, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Sieh mal, sie sprachen nicht von einem gehört haben, sondern sie haben genau, was Jesaja hier geschrieben hat. Das haben sie gesagt. Wir haben erkannt. Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, 8, betet zu seinem Vater. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Um diese Erkenntnis geht es. Jesus steht vor Jerusalem. Er schaut die große Stadt an. Eine Metropole der damaligen Zeit. Hauptsitz der jüdischen Religion. Für einige Jahre war er ein- und ausgegangen. Hatte gepredigt. Hatte ihnen den Vater im Himmel offenbart. Und jetzt am Ende seiner Laufbahn kommt er noch einmal zurück. Und er schaut jetzt auf diese Stadt mit ihrer Pracht, dem glänzenden Tempel mit Gold überzogen. Und in tiefster Traurigkeit spricht er, Lukas 19, 42, bringt es zum Ausdruck, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Und hier gebraucht er wieder das Wort erkennen. Wenn du erkennen würdest, als wollte er sagen, wenn du begreifen könntest, Jerusalem, wer ich bin und was ich euch bringe und wie ich für euch arbeiten werde in der Kreuzigung. Und sie haben es nicht erkannt. Aber durch das Erkennen des Heilandes, heißt es, wird er viele gerecht machen. Oh, wir waren in Ungerechtigkeit. Wie viele Hunderte von Sünden hatten wir aufgehäuft? Nein, ich möchte fast sagen Tausende. Wie viel Unrecht haben wir getan, lebten in Ungerechtigkeit, haben Gott nicht geachtet, haben seine Gebote einfach kalt übertreten. Jetzt, wo sollten wir hin? Aber durch die Erkenntnis dieses einen hat er uns gerecht gemacht. In seiner Gerechtigkeit liegt unser Heil, das er uns geschenkt und gebracht hat. Er macht uns gerecht. Vers 12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er viele Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen, es ist erstorben, es ist daraufhin aufgegangen, es trägt Frucht und mehr Frucht und Hunderte haben sich bekehrt und wir lesen von Tausenden und Zehntausenden von Menschen. Und ich habe heute Morgen noch gelesen in der Offenbarung, da ist die Rede von einer Schar, die niemand zählen konnte. Das alles hat der Heiland uns gebracht. Lass mich das zusammenfassen. Liebes Kind Gottes, mein lieber Bruder und liebe Schwester, du sagst, dass du den Heiland erlebt hast. Du hast am Abendmahl teilgenommen. Weißt du, in der Nachfolge beim Herrn geht es darum, dass er seine Lust an uns sieht, seine Freude hat. Weißt du, es geht gar nicht darum, dass wir Lust und Freude irgendwo finden, sondern es geht darum, dass wir ihm Lust und Freude machen. Weißt du, was ich befürchte? Ich befürchte tatsächlich, dass mancher, der am Abendmahl teilnimmt, ihm trotzdem keine Lust und Freude macht. Wenn ich das Leben anschaue, hier und da. Wie wollen wir damit fertig werden? Gott möchte uns helfen, dass wir nach Hause gehen, drüber nachdenken und vielleicht auch auf die Knie gehen und sagen, Herr, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass du willst Lust und Freude an mir haben, aber dem ist so. Und weißt du, wenn du in deinem Leben noch in Sünde lebst und weißt du, ein Verhältnis hast, sei es mit deinem Freund, das viel zu weit gegangen ist, da hat Gott keine Freude. Und wo man in finanziellen Sachen nicht aufrichtig ist und wo man noch lügt, vieles andere noch macht, sich an Sachen erfreut, die eigentlich gottlos sind, ist keine Freude beim Herrn. Aber der Herr Jesus hat ja zu jener Samariterin einmal Folgendes gesagt. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wenn du erkenntest, du würdest ihn bitten, sagt er, auch von diesem lebendigen Wasser zu trinken, dass du aus deinem Doppelleben herauskommst und Frieden findest. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Das wünsche ich uns allen. Lass uns so leben, dass das in Erfüllung geht. Amen.